Ich habe letztens ein WhatsApp bekommen von einem guten Kollegen. Und ja, es war ein WhatsApp mit einem Text. Und der Titel von diesem Text hat geheissen Japanischer Sex. Und ich lese euch das jetzt einfach mal schnell vor. Ein japanisches Pärchen diskutiert darüber, auf welche Weise man hocherotischen Sex haben kann. Der Ehemann sagt, Sukitaki Moyataka. Die Frau antwortet, Kobanini Movi Salakapa. Der Ehemann wieder etwas sauer und sagt, Taka a Anjiro di Rumisako. Die Frau auf ihren Knien buchstäblich flehend, Mimi Nakidoni Tinko Chi. Darauf der Ehemann, Namiya Okinton Kochi. Ich kann es nicht fassen, dass du gerade da hockst und versuchst, diesen Scheiß zu lesen. Du kannst kein Wort Japanisch. Du würdest wohl jeden Müll lesen, solange es um Sex geht. Schon eigenartig, wie schnell man zuhört oder genauer anschaut, wenn es um Sex geht. Die Medien haben das Prinzip schon lang begriffen. Überall wird mit halbnackten Frauen irgendwie Werbung gemacht für ein Produkt, das nicht mal im geringsten mit Sex zu tun hat. Sex sells, heisst es. Mit Sex kann man Sachen verkaufen. Du denkst jetzt vielleicht, warum steht jetzt da oben so ein fast 30-Jähriger, der noch nicht verheiratet ist, und redet jetzt über Sex in einem Gottesdienst. Ich habe mich im letzten halben Jahr intensiv mit dem Thema Sex auseinandergesetzt. Genauer gesagt mit dem Thema Sex vor der Ehe. Ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wo ich am nächsten Freitag einreichen muss. Das heisst, ich bin eigentlich fast fertig. Und weil ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, hey, ich tue meine letzte Predigt, die ich da noch habe, dem Thema widmen. Ich will euch in dieser Predigt aufzeigen, was ich herausgefunden habe, wie Gott sich das mit der Sexualität eigentlich gedacht hat. Wie schwierig das ist, das in der heutigen Zeit umzusetzen und wie man für die Jungfräulichkeit bis zu der Ehe argumentieren kann. Dabei fange ich an mit den ersten zwei Menschen. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger. Ziemlich einfach, wenn man das so liest. Jetzt stell dir vor, da kommt der Adam und dann sieht er seine Frau Eva, hoi Eva, und sagt, sie ist schwanger. Irgendwie komisch. Okay, ich denke, wir wissen, wie das so funktioniert mit dem Schwangerwerden. Und ich finde einfach spannend, dass an dieser Stelle das Wort erkannte kommt. Erkannte. Der Adam erkannte seine Frau. Seine Frau war nicht irgendeine, die da hergelaufen ist, die er im Ausgang kennengelernt hat oder die er zufällig auf der Straße gesehen hat. Er hat seine Frau gekannt. Da war eine Beziehung da, die nicht einfach irgendwie flüchtig war. Er hat seine Frau wirklich gekannt. Nicht einfach nur so vom Gesehen her. Eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Sexualität ist etwas Schönes, wenn es in einem gesunden Rahmen passiert. Ich weiss nicht, wie viele von euch sagen können, dass sie eine erfüllte Sexualität haben. Gut möglich, dass einige von euch mal betrogen worden sind. Gut möglich, dass einige von euch mit Pornografie zu kämpfen haben. Gut möglich, dass Sexualität bei euch ein Machtspiel ist. Wenn du nicht tust, dann gibt es keinen Sex. Gott hat sich Sexualität aber als etwas Schönes gedacht. Er hat sie als etwas Schönes geschaffen. Wie der Adam, der Anfang, der Adam war zuerst allein gewesen, oder? Im Garten Eden, hat all diesen Tierchen den Namen gegeben und hat einfach so gemerkt, er ist so ein bisschen allein. Und Gott legt einen tiefen Schlaf über den Adam. Und wo der Adam wieder verwacht, steht eine nackte Frau vor ihm. Die Eva. Was denkt er, hat der Adam auch gedacht, als er das erste Mal so eine nackte Frau vor sich gesehen hat? Es muss sehr ein spezieller Moment sein. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Gott hat den Mann und die Frau als geschlechtliches Wesen geschaffen. Das erkennen wir, weil statt Mann und Frau sind zwei verschiedene Geschlechter. Und zwei Vers später erhalten die ersten beiden Menschen den Auftrag. Seid fruchtbar und vermehret euch, heisst es dort. Der erste Auftrag, wo Gott einem Mensch gibt, ist ein sexueller Auftrag. Mann und Frau sind zusammen geschaffen worden als Einheit, füreinander. Und das ist auch der Grund, warum wir uns nach einem Gegenüber sehnen. Weil Mann und Frau sind als Einheit geschaffen, das Bild von Gott als Einheit von Mann und Frau. Darum sehnen wir uns nach einem Partner. Es ist tief in uns verwurzelt. Sie haben sich nicht geschämt. Die Sexualität ist zunächst nicht von Scham erfüllt gewesen. Das ist vollkommen normal gewesen. Man ist nackt im Garten rumgelaufen und es ist völlig okay gewesen. Das kann man heute leider nicht mehr machen. Es war eine unzwungene, freie Sexualität. Und diese unzwungene Sexualität ist kaputt gemacht worden durch den Sündenfall. Und es war auch die erste liebliche Konsequenz, dass diese freie Sexualität kaputt gegangen ist. Wir lesen dort, da gingen beiden die Augen auf, unmittelbar nachdem sie gesündigt haben. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Das Erste, was ihnen aufgefallen ist, ist, dass sie nackt sind. Mit dem Sündenfall ist also auch die ganze Scham in die Welt gekommen. Die zuvor noch unzwungene, schamlose Sexualität ist zerstört. Mann und Frau sind aber als sexuelle Wesen geschaffen, als Einheit. Und diese Einheit zwischen Mann und Frau ist ein Sinnbild. Und das kommt an ganz vielen verschiedenen Stellen in der Bibel vor. Dass die Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau, eine Einheit ist, ein Sinnbild ist. Und zwar ist es ein Sinnbild für die Beziehung von Gott zum Mensch. Die Beziehung von Mann und Frau widerspiegelt die Beziehung von Gott zum Mensch. Es ist ein Sinnbild. Das kommt zum Beispiel im Hesekiel vor. Dort steht, ja, du bist eine Ehebrecherin, die sich Fremde statt ihres Mannes ins Bett holt. An dieser Stelle wird Jerusalem als Brut dargestellt. Es wird als Brut verglichen, wo eigentlich mit Gott hätte verheiratet sein sollen. Mit Jerusalem ist aber nicht die Stadt an sich gemeint, sondern die Menschen, die in der Stadt leben. Und diese Menschen, die leben nicht so, wie es Gott von ihnen möchte. Die leben nicht in dieser nahen Beziehung zu Gott. Und jetzt vergleicht es Hesekiel mit einer Frau, die Ehebruch begeht. Das ist das Sinnbild. Gott zum Mensch, Mann zu Frau. Der Jesaja braucht das gleiche Bild auch. Wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner sich mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Der Jesaja braucht das gleiche Bild. Beziehung zwischen Mann und Frau widerspiegelt Beziehung zwischen Gott zum Mensch. Auch in der Offenbarung wird das Bild gebraucht, wo wir als Chille die Brut von Jesus Christus sind, wo dann einmal Jesus heiratet. Und von dem Sinnbild kann man jetzt ableiten, was die eigentliche Sünde ist am Sex vor der Ehe. Nämlich indem wir mit jemandem ins Nest geht, wo nicht der Ehepartner ist, beschmutzt man eigentlich das geniale Sinnbild, das Gott geschaffen hat. Man beleidigt das Sinnbild. Und das ist die eigentliche geistliche Sünde an jeglichem Sex außerhalb der Ehe. Die Institution Ehe ist von Gott als Sinnbild geschaffen. Für die Beziehung von Gott zum Mensch. Die Ehe ist aber auch dazu geschaffen, zum Zusammenleben von Mann und Frau zu regeln. Wir lesen in den Sprüchen, deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. In ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Von daher kann man eigentlich ableiten, dass in der Ehe der sexuelle Genuss nicht nur unterstützt wird, sondern eigentlich auch erwartet wird. Er soll stattfinden. Und genau der Gedanke nimmt der Paulus auf. Und für das nehmt doch eure Bibel führen, wenn ihr eine dabei habt, im 1. Korinther 7, 1 bis 9. Ich habe den Text auch die vorne und wir dann so ablesen. 1. Korinther 7, 1 bis 9. Was aber das betrifft, wozu ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn, nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Also das, was jetzt kommt. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Man muss erst sagen, der Paulus war nicht verheiratet gewesen. Der Paulus hat keine Frau gehabt. Ich sage aber den Unverheirateten und Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Der Paulus erklärt damit genau auch, dass wir als sexuelle Wesen geschaffen sind und Befriedigung wollen. Wir wollen Befriedigung. Wir sind nämlich mit einem Sexualtrieb geschaffen worden. Der Paulus spricht dafür, dass man doch ehelos bleiben soll, weil es so einfacher ist, Gott zu dienen. Wichtig ist aber da jetzt der Kontext. Warum schreibt das der Paulus? Der Paulus schreibt das, weil er weiss, dass Christen verfolgt werden. Und in der Verfolgung ist es natürlich einfacher, wenn man ehelos bleibt. Wenn man für sich allein bleibt. Es ist doch einfacher zum Flüchten, wenn man allein ist, als wenn man noch jemand Zweites mitnehmen muss. Der Paulus, der keine Frau hatte, erkennt sogar, dass Sexualität nicht für einen selber ist. Sexualität ist für den Partner. Weiter sagt er, dass man unbedingt Sex haben soll in der Ehe. Weil Korinther hat nämlich ein kleines Problem gehabt. Korinther hat gemeint, dass Sexualität eigentlich nur da ist, um Kindli zu zeugen. Und sonst sollte man es eigentlich nicht machen. Der Paulus macht aber klar, dass wer nicht warten kann, der soll doch heiraten. Man kann seine Aussage also eigentlich folgendermaßen zusammenfassen. Der Paulus sagt eigentlich nichts anderes wie vor der Ehe so keusch wie möglich und in der Ehe so oft wie möglich. Jetzt aber die Frage, ja, wann fängt denn die Ehe an? Oder wann ist man denn jetzt vor Gott verheiratet? Und grundsätzlich gibt es zu dem drei Meinungen. Die erste Meinung ist beim Sexualverkehr. Die zweite Meinung ist auf dem Standesamt. Und die dritte Meinung ist, an der kirchlichen Trauung. Was ich vorweg sagen kann, ist, dass durch Sex sehr wohl eine Bindung entsteht zwischen Mann und Frau. Doch das ist keine eheliche Bindung. Das Hauptargument für diese Meinung ist in dem Vers, wo steht, sie werden ein Fleisch sein. Das ist 1. Mose 2, 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Und viele denken jetzt, mit ein Fleisch werden ist der Sex gemeint. Das stimmt aber nicht. Und das kommt aus dem Urtext hervor. Wenn man dort nämlich eine Wortstudie macht zu dem Wort ein Fleisch werden, dann kommt dort raus, dass damit eigentlich gemeint ist, ein Leib, eine Einheit. Es ist nicht der Geschlechtsakt an sich gemeint, sondern dass, wenn man heiratet, dass man vor Gott nicht mehr als zwei Personen gilt, sondern als eine, als ein lebendiger Organismus. Es geht also in dem Vers nicht um Sex, sondern um Einheit. Und mir ist bewusst, dass der Paulus den Vers auch aufgreift, indem er sagt, denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Der Paulus macht an dieser Stelle klar, dass Sex nicht ehelich bindet. Man wird zwar ein Leib mit der Prostituierten, aber nicht eine Seele. Er macht da den Unterschied selber in dem Vers. Es geht dem Paulus da dabei wieder ums Bildnis von der Gemeinde zu Gott. Von dem Sinnbild, das ich vorher schon davon geredet habe. Er meint da damit, dass wir Christen nicht sollen fremd gehen, da wir ja mit Jesus verheiratet sind. Gemeint ist also eigentlich der Götzendienst. Die zweite Meinung, dass man auf dem Standesamt nachher dann auch vor Gott geheiratet ist, ist zwar plausibel, weil Gott ist ja auf dem Standesamt auch anwesend. Aber es fehlt mir da noch etwas. Und zwar fehlt mir dort das Segenselement. Standesamt ist bloß ein politisches Amt, das die Ehe vor dem Staat regelt. Doch wir wollen doch nicht nur vor dem Staat geheiratet sein, wir wollen doch vor Gott geheiratet sein. Weiter wird auf dem Standesamt die Ehe nicht als lebenslang bindend angeschaut, sondern es ist eigentlich nur ein politisches Statement, das man abgibt, dass man jetzt zusammen eine Ehe hat. Auf dem Standesamt wird so geheiratet, wie der Staat die Ehe sieht. Auf dem Standesamt wird nicht so geheiratet, wie Gott die Ehe sieht. Sie wird auf dem Standesamt die Ehe nicht unter den Schutz Gottes gestellt. Das passiert nur bei der kirchlichen Trauung. Was für mich persönlich wohl die genaueste Meinung ist. So. Und nein, ich finde nicht, wenn du jetzt nur standesamtlich geheiratet bist, dass das nicht zählt oder so. Gar nicht. Das wollte ich damit nicht sagen. Es geht mir darum, hey, ab wann darf man dann jetzt miteinander in die Kiste? Und zwar biblisch betrachtet. Jetzt kommt aber noch die heutige Problematik dazu. In den 60er Jahren haben wir da eine sogenannte sexuelle Revolution gehabt. Sexualität ist plötzlich nicht mehr ein Tabu gewesen, sondern es ist vollkommen akzeptiert gewesen. Plötzlich hat man nackt irgendwie, weiss ich auch nicht, was rumlaufen oder was auch immer. Man hat plötzlich Werbung gemacht. Ich bin selber nicht dabei gewesen, das wissen die älteren Semester unter uns wahrscheinlich besser, wie das so zu und her gegangen ist. Aber plötzlich ist Sex kein Tabuthema mehr gewesen. Die Gesellschaft ändert sich, hat sich so weit verändert, dass vieles einfach sexualisiert wird. Genauer gesagt, es wird pervertiert. Die heutige Gesellschaft pervertiert die Sexualität, die Gott eigentlich als etwas Geniales und Schönes geschaffen hat. Und was machen wir Christen? Wir sehen die perverte Sexualität und machen einen Gegenstoss. Wie sieht der aus? Der Gegenstoss ist nämlich nicht allzu gesund. Wir sind absolut prüd worden. Und auch prüd sein ist nicht das, was Gott geschaffen hat an der Sexualität. Und jetzt haben wir den Konflikt zwischen pervertiert und prüd. Und wir müssen irgendwie wieder den Mittelweg finden, den Gott eigentlich hat wollen. Und so kommt die Frage auf, ja, wie weit darf man denn jetzt gehen vor der Ehe? Ist ein Zungenkuss okay? Oder darf ich der Frau vielleicht auch mal unter das Tisch langen? Ehrlich gesagt würde ich mich nicht auf so eine Diskussion einlassen. Ich würde lieber von der anderen Seite argumentieren. Und von dieser Seite, oder jetzt kommt der Teil, wo ich euch, wie möchte das Prinzip weitergeben. Das hat die älteren Semester unter uns, die vielleicht finden, ja gut, das geht mich jetzt wirklich nicht mehr an mit dem Sex vor der Ehe. Dass ihr vielleicht das Prinzip könnt nehmen und dann in einem anderen geistlichen Thema das so könnt ableiten. Und zwar geht es darum, dass man nicht von einer Verbotsseite kommt. Man soll nicht sagen, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Sondern zeigt doch lieber den Wert auf, was es hat, wenn man es nicht macht. Und das Prinzip möchte ich euch weitergeben. Wir wissen, die heutigen Jugendlichen sind sehr rebellisch. Wenn man einem heutigen Jugendlichen sagt, du darfst das nicht, dann will er es nachher umso mehr. Und wisst ihr, ich glaube nicht nur die heutigen Jugendlichen sind so. Ich merke das selber bei mir auch. Und ich will mich jetzt nicht mehr so als der Jugendliche sehen. Und wisst ihr, was noch spannend ist? Ich merke das bei meinem Vater auch. Und wisst ihr, was auch noch spannend ist? Ich merke es sogar bei meinem Grossvater. Dass man so ein bisschen rebellisch ist. Und eigentlich nicht will das machen, was einem die ganze Zeit gesagt wird, man soll. Und darum möchte ich euch sagen, hey, kommt nicht von dieser Verbotsseite, sondern zeigt auf, was der Wert ist. Und ich würde in dem Sinne so argumentieren. Was ist das? Ein Pokal. Was für ein Pokal? Der WM-Pokal. Hey, wir sind mitten in der Fußball-Weltmeisterschaft. Der WM-Pokal. Weiss irgendjemand, wie viel der kostet? Wie teuer der ist? Niemand. Wisst ihr, es interessiert keine Sau, wie teuer der ist. Es interessiert niemand, wie viel Geld man muss aufbringen muss, um so einen zu kaufen. Das interessiert niemand. Was interessiert ist, welches Team schafft es, um den heimzunehmen? Welches Team schafft es, um zu gewinnen, damit er schlussendlich die Trophäe überkommt? Wisst ihr, einen Pokal oder eine Trophäe kann man in jedem Ramschladen für irgendwie 3 Franken kaufen. Das hat keinen Wert. Ich kann einen Pokal kaufen, mir daheim aufs Tischli stellen. Das hat keinen Wert. Das hat einfach 3 Franken gekostet. Und sonst sagt das gar nichts aus. Aber wisst ihr, eine Trophäe, wo man hat müssen kämpfen dafür, um sie zu gewinnen. Eine so eine Trophäe hat echten Wert. Ein Sportler trainiert hart, um so eine Trophäe zu erlangen. Er verzichtet bewusst auf Sachen, wie ungesundes Essen oder Zeit zum Ausgang gehen oder was auch immer. Und er bereitet sich vor und setzt alles dran, dass er diese Trophäe gönnt. Und wisst ihr, die Jungfräulichkeit ist eine so eine Trophäe. Weil in der Um die Jungfräulichkeit zu behalten, muss man kämpfen. Man muss darum kämpfen, um Jungfrau zu bleiben. Und das ist ein schwerer Kampf. Besonders, wenn man in einer Beziehung ist. Aber wenn man dafür kämpft, dass man seine Trophäe behaltet, kann man sie schlussendlich seinem Ehepartner schenken. Und das hat wirklich einen Wert. Besonders in der heutigen Zeit, wo ich irgendwie das Gefühl habe, es hat nichts mehr wirklich Wert. Weil man kann alles einfach irgendwie posten oder so. Man kommt alles irgendwie über. Wirklichen Wert hat es nicht mehr. Aber hey, um etwas, wo ihr auch kämpfen müsst, um es weitergeben, das hat Wert. Wenn ich also für meine Jungfräulichkeit kämpfe, kann ich sie am Schluss meiner Ehepartnerin schenken. Und das ist meiner Meinung nach wohl das beste Hochzeitsgeschenk, das ich meiner Frau machen kann. Es ist ein Geschenk, das lange Vorbereitung gebraucht hat. Um diese Trophäen aber zu behalten, braucht es eine Vision. Man muss Jungfrau bleiben wollen. Wenn man nicht will Jungfrau bleiben, wird man nicht wirklich dafür kämpfen. Und auch ein Sportler braucht diese Vision, um wirklich zu gewinnen. Er muss gewinnen wollen. Er wird alles dran setzen, um Trophäen heimzubringen. Und genau so sollen wir auch alles dran setzen, dass wir unsere Trophäen behalten. Wisst ihr, wenn man nicht wartet mit dem Sex vor der Ehe, ist es nicht nur eine Sünde, sondern es kann auch ganz andere Konsequenzen haben. Und zwar gibt es physische Gründe, wie das Risiko, zu einer Geschlechtskrankheit zu bekommen, ist massiv erhöht. Es kann eine ungewollte Schwangerschaft entstehen. Und dazu möchte ich einen kurzen Exkurs machen. Zu dieser ungewollten Schwangerschaft. Weil wenn eine ungewollte Schwangerschaft entsteht, entscheiden sich einige dafür zum Abtreiben. Und das wird in der heutigen Zeit einfach so gemacht. Es wird sogar von der Krankenkasse gezahlt. Doch wieso hat niemand ein schlechtes Gewissen da dabei? Ich meine, eigentlich ist es Mord. Lass mich so erklären. Warum haben im Zweiten Weltkrieg 6 Millionen Juden umgebracht werden? Und es war okay für die Menschen. Die sie umgebracht haben. Weil den Juden die Menschlichkeit genommen worden ist. Der Goebbels hat das so formuliert. Gewiss ist der Jude auch ein Mensch. Noch nie hat das jemand von uns bezweifelt. Aber der Floh ist auch ein Tier, nur kein angenehmes. Da der Floh kein angenehmes Tier ist, haben wir von uns und unserem Gewissen nicht die Pflicht, ihn zu hüten und zu beschützen und ihn gedeihen zu lassen, sondern ihn unschädlich zu machen. Gleich so ist es mit den Juden. Man hat den Juden die Menschlichkeit genommen. Warum haben Millionen von Schwarzafrikanern in Amerika können versklavt werden? Weil ihnen die Menschlichkeit genommen worden ist. Man hat sie nicht mehr länger als Mensch gesehen, sondern als Tier. Und sie sind behandelt worden wie Tier. Der Mensch hat dabei kein Problem, weil es ist ja nur ein Tier. Es ist ja kein Mensch. Und genau das machen wir bei der Abtreibung. Genau das. Bei der Abtreibung von einem Ungeborenen. Es ist ja noch kein Mensch. Es ist ja bloß ein Fötus, ein Zell- und Gewebehaufen. Wir nehmen dem Ungeborenen die Menschlichkeit weg, indem wir es einfach Fötus nennen. Und solange es nicht als Mensch deklariert wird, ist es ja folglich kein Mord. Eigentlich traurig. Exkurs beendet. Weiter gibt es auch soziale Gründe. Und zwar kann es sein, dass wenn du Sex vor der Ehe hast, dass dich deine Beziehung nur auf der Sexualität gründet. Es wird dann in dieser Beziehung möglicherweise nur um Sex gehen. Und jetzt kommt der Punkt, wo du vielleicht verheiratet bist und ein Kind unterwegs ist und es kommt dann auf die Welt und die einen wissen das, oder dann ist halt ja die Frau ein bisschen Mühe, um wirklich zu wollen, weil es ist ja dann alles kaputt dort unten. Und jetzt kommt die Zeit, wo der Mann muss warten. Und viele Beziehungen brechen genau an dem Punkt. Weil plötzlich kann man nicht mehr zusammen Sex haben. Plötzlich ist es nicht mehr möglich. Und dann merkt man, dass man seine Beziehung eigentlich nur auf Sexualität gegründet hat. Weiter kann es natürlich auch Spannungen in der Familie geben. Besonders wenn man Eltern hat, die das nicht gut finden. Wenn man Sex hat vor der Ehe. Es gibt weiter auch psychische Gründe. Und zwar das Vergleichssyndrom. Wenn du schon mal Sex gehabt hast mit jemandem und nachher Sex hast mit einem anderen, dann kannst du vergleichen. Und das kann so weit führen, dass du in deiner Ehe schlussendlich keine erfüllte Sexualität hast, weil du immer daran denkst, ja, mit dem ist es eigentlich besser gewesen. Es kommen Schuldgefühle auf, wenn du vorher Sex hast und du weißt, ja, eigentlich ist es nicht gut. Dann kommen Schuldgefühle auf. Und das ist mühsam. Das kann einem easy gut auffressen. Das kann so weit kommen, dass es in einem Gefühlschaos endet und man schlussendlich eigentlich gar nicht mehr weiss, was man eigentlich machen soll. Und immer weiter in den Strudel runtergeht. Und darüber aus würde ich sagen, es zeugt einfach von Reife. Es zeugt von Reife, wenn man warten kann in dem Ganzen. Aber was ist jetzt, wenn man seine Trophäe schon verschenkt hat? Was ist, wenn man jetzt nicht hätte können warten vor der Ehe? Vielleicht ist derjenige erst Christ geworden, nachdem er ein ausschweifendes Leben gehabt hat und dort natürlich auch Sex gehabt hat. Und jetzt wird der Christ und merkt, oh, eigentlich ist das gar nicht gut, aber ich habe meine Trophäe ja schon verschenkt. Meine Jungfräulichkeit ist weg. Aber glaubt mir, das passiert nicht nur denen, bevor sie Christ werden, sondern auch denen, die vielleicht schon Christen sind. Ja. Vielleicht ist es einfach passiert, ja. Und jetzt ist die Jungfräulichkeit weg, die Trophäen ist weg. Du hast wie nichts mehr, wo du dafür kämpfen kannst. Und an dem Punkt möchte ich auf Gnade und Wiederherstellung von Jesus eingehen. Weil Gnade steht einfach über allem. Über aller Schuld. Und in einem Buch, das ich für meine Bachelorarbeit gebraucht habe, habe ich zu dem Thema folgendes Beispiel gelesen. Und zwar der Sohn von Chris. Und der Chris war einer von den Autoren, der das Buch geschrieben hat. Also am Chris, sein Sohn, hatte eine Freundin gehabt. Diese Freundin hat bereits mal Sex gehabt, bevor sie sich für Jesus entschieden hat. Und eines Abends ist so die Freundin zum Chris und seiner Frau, der Katie, gegangen und hat sich eigentlich ausbrüllt und gesagt, hey, Mann, euer Sohn, der hat sich vollkommen reingehalten. Aber ich habe das nicht. Ich habe keine Trophäe mehr, die ich verschenken kann. Ich habe das aufgegeben. Und sie ist vollkommen zusammengebrochen dort, weil sie ist wie nicht mehr wert gewesen, um dann mal ihren Sohn dürfen zu heiraten oder so, weil sie das Gefühl hat, hey, ich kann nichts mehr bringen. Ich kann nichts mehr bringen. Und da hat der Chris und Katie für die Freundin gebetet. Und sie haben Jesus angelegt. Und sie haben darum gebeten, dass eine ganzheitliche Wiederherstellung passieren darf. Und wisst ihr, nach dem Gebet hat die Freundin plötzlich irgendwie in sich einen tiefen Frieden gefühlt. Wo sie wie gemerkt hat, hey, in mir ist seelisch wieder etwas hergestellt worden. Und der Chris hat ihr dann gesagt, hey, look, und genau das ist jetzt deine Jungfräulichkeit, die du wie wieder zurückbekommen hast. Und jetzt hast du auch wieder etwas, wo du kämpfen kannst dafür. Jetzt hast du die Trophäe wieder. Und du kannst dafür kämpfen, dass sie behalt ist, dass sie schlussendlich dann meinem Sohn in dem Sinn kann schenken. Und wisst ihr, die Geschichte ist an diesem Punkt nicht fertig. Es ist dann nämlich so gewesen, die beiden haben geheiratet und sind in die Flitterwoche. Und aus der Flitterwoche läuten sie wieder dem Chris und der Katie an. Am Morgen um 2. Der Chris so leicht genervt, das Telefon abgenommen. Ja. Und nachher dann ist dort seine Schwiegertochter am Telefon und sagt, hey, du glaubst es nicht, du glaubst es nicht. Ja, was, hey. Mann, ich bin in der Flitterwoche, have fun, aber lass mich doch schlafen. Hey, du glaubst es nicht. Aber mein Jungfernhütli ist wieder zusammengewachsen. Es hat blühtet, wo wir das erste Mal miteinander geschlafen haben. Und wisst ihr, Jesus hat in dem Sinn nicht nur seelisch geheilt, sondern auch lieblich. Komplette Wiederherstellung. Die Frau hat ihre Jungfräulichkeit in etwas Allumfassendem wieder überkommen. Ganzheitlich. Und was interessant ist, dass der Chris im Buch schreibt, hey, das ist nicht das erste Mal, wo das passiert ist. Das ist dann noch ein paar Mal vorgekommen. Dass genau das passiert ist. Dass Frauen an Seele und Leib wiederhergestellt worden sind. Vielleicht denkst du jetzt, ja, eben, es geht mich in dem Sinn ja nicht mehr wirklich etwas an, weil ich ja schon älter bin, verheiratet bin. Wenn du findest, hey, schau, ich muss ja nicht um meine Jungfräulichkeit kämpfen, weil ich ja schon verheiratet bin, dann möchte ich, dass du über folgende Frage nachdenkst. Für was kannst denn du heute kämpfen? Ich bin mir sicher, dass es nicht nur die Jungfräulichkeit gibt, wo man dafür kämpfen kann. Für was kannst du kämpfen? Vielleicht für deine Kinder, dass sie einen guten Umgang mit Sexualität lernen. Vielleicht, dass du ein Zeugnis darfst sein am Arbeitsplatz. Egal was. Aber ich glaube, man findet immer irgendetwas, wo man kämpfen kann dafür. Und da drin will ich dich ermutigen, dass du dir einem Wert bewusst bist, wo das Kämpfen mit sich bringt. Ich bete zum Schluss noch. Vater im Himmel, ich möchte Danke sagen, dass du ein absolut grosser und genialer Gott bist, Herr. Danke vielmals, dass du uns als sexuelle Wesen geschaffen hast, Herr. Und dass du die Sexualität als etwas Geniales geschaffen hast. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du das einfach uns auch wieder in Erinnerung rufst, Herr. Wie wir miteinander umgehen in der Sexualität, Herr. Vater, ich bitte dich darum, erfüll du uns und zeig uns den Weg auf, wo du gehen möchtest. Herr, zeig uns auf, für was wir kämpfen sollen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mitkommst und dass du einfach deine Hand über all dem hast. Danke aber auch für deine Gnade, für deine Wiederherstellung. Einfach für die, die es nicht geschafft haben, Vater. Ich danke dir dafür, dass du da einfach Wiederherstellung schenkst. Amen.